What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge unseres neuen Podcasts I Think the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Wir werden euch gemeinsam in den kommenden Wochen immer donnerstags auf die anstehenden Playoff-Duelle in der NFL einstimmen, denn es ist Playoffs, Baby. Mit dabei sind heute Detti aus der Footballerei. Moin, Detti.
Moin, Kutsche. Oder wie man in der fränkischen Heimat des Kickers sagt, Servusler. Freut mich, dabei zu sein.
Max aus der Footballerei ist auch dabei. Moin, Mega-Max.
Wir in Hamburg sagen Moin, Detti. Hier wird nur Moin gesagt.
Okay, hast vollkommen recht.
Und Mario vom Kicker ist auch dabei. Moin, Mario.
Guten Tag, hallo.
Mein Name ist Kutsche, ebenfalls zugehörig zur Footballerei. Was sind die spannendsten Matchups in den NFL-Playoffs? Wo lauern mögliche Überraschungen? Welche Teams werden sich unserer Meinung nach durchsetzen und für die nächste Runde qualifizieren? All diese Fragen und viele mehr wollen wir in den kommenden 60 Minuten diskutieren, und zwar, wie ihr es gewohnt seid, freischnauze. Einmal kurz zur Erklärung: Der Playoff-Modus in der NFL konnten sich in dieser Saison 14 von 32 Teams für die Playoffs qualifizieren. Die Green Bay Packers, die die National Football Conference gewonnen haben, und die Tennessee Titans, die die American Football Conference gewonnen haben, haben in der ersten Playoff-Runde ein Freilos und daher an diesem Wochenende nochmal spielfrei. Die anderen 12 Teams müssen von diesem Samstag bis Montag in der sogenannten Wildcard Round ran. Dort haben wir dementsprechend 6 K.O.-Spiele, auf die wir jetzt vorausblicken wollen. Diese Spiele sind am Samstag, 22.30 Uhr unserer Zeit, empfangen die Cincinnati Bengals die Las Vegas Raiders. Am Samstag um 2.15 Uhr unserer Zeit müssen die New England Patriots bei den Buffalo Bills ran. Am Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit geht's für Titelverteidiger Tampa Bay Buccaneers zu Hause gegen die Philadelphia Eagles. Am Sonntag um 22.30 Uhr unserer Zeit sind die Dallas Cowboys Gastgeber für die San Francisco 49ers. Am Sonntag um 2.15 Uhr unserer Zeit treffen die Kansas City Chiefs, die letztes Jahr den Super Bowl verloren haben, auf die Pittsburgh Steelers. Und am Montag um 2.15 Uhr unserer Zeit, also in der Nacht von Montag auf Dienstag, duellieren sich dann noch die LA Rams und die Arizona Cardinals. Max, vielleicht einmal zum Einstieg. Du hast ja selber viele Jahre professionell Football gespielt und warst unter anderem in der NFL Europe für Düsseldorf Rheinfire aktiv. Was macht denn so ganz allgemein diese Faszination Playoffs in der NFL aus?
Also erstmal muss ich sagen, ruft mich bitte am Wochenende nicht an, ich habe keine Zeit. Ja, wie faszinierend ist das, dass wir hier so viel Football haben. Also das ist wirklich ein super Wildcard-Weekend. Ja, besser geht's ja nicht. Macht unfassbar Spaß. Ich freue mich extrem auf die ganzen Spiele. Und ich werde so ein bisschen die Nacht zum Tag machen müssen, wie wir alle, wenn wir das alles gucken wollen. Ja, also die Playoffs allgemein, wie in jeder Sportart, aber gerade im American Football, gerade in der NFL, sind so faszinierend, weil sie einfach, die Karten werden komplett neu gemischt. Alle Statistiken sind egal. Kannst du alles in die Tonne hauen. Ja, da kann das Team, was gerade so noch irgendwie mit dem letzten Field Goal in die Playoffs gekommen ist, kann noch ein Champion oder auch ein Division Champion, jemand, der eine Bye Week hat oder auch, wie gesagt, im Conference Championship Game auch noch aus dem Rennen hauen. Ja, und man darf nicht vergessen, die Teams spielen nicht konservativ, ja, sie müssen alles rausholen. Das heißt, wir werden von den Teams Trickspielzüge sehen, wir werden von den Teams alles sehen, was sie auf dem Kasten haben. Die Spieler werden alles auf dem Platz lassen, weil sie wissen, ja, do or die. Wenn du hier nicht ablieferst, wenn du hier auch nur einen entscheidenden Fehler machst, kann es sein, dass die gesamte Saison, alles, wofür du gearbeitet hast, ein Jahr lang direkt vorbei sind. Und natürlich, du hast es angesprochen, Kutsche, die Bye-Weeks sind extrem Gold wert, ja, deswegen war es ja auch gerade in der AFC so wichtig. Wer schafft es hier, den Number One Seed zu bekommen? Die Titans haben es hier bekommen, können sich also eine Woche lang wirklich in aller Ruhe angucken, wie alle Teams sich da battlen und sich den nächsten Gegner genau angucken, genauso wie in der NFC die Packers. Und das macht einen Riesenunterschied. Und was auch noch einen Riesenunterschied macht, sind Heim und Auswärts. Also gerade wenn es große Temperaturunterschiede gibt oder sehr hostile Environments, wie man sie nennt, oder sehr laute Stadien, wie das Arrowhead Stadium bei den Chiefs zum Beispiel, das macht auch nochmal einen Riesenunterschied. Und wenn ich eins sagen kann, dann die Saison 21 von der NFL war so crazy. Also ich meine, wie normal sollen denn dann bitte die Playoffs werden?
Sehr gut. Vielen Dank fürs Heißmachen, Max. Ich würde sagen, wir steigen jetzt auch konkret ein. Wir haben uns überlegt, dass wir ein paar Spiele dieses ersten NFL-Playoff-Wochenendes kategorisieren und beginnen mit der Kategorie Must-Watch-Duell. Also das Spiel, das wir alle auf keinen Fall verpassen wollen und das ihr auch auf keinen Fall verpassen solltet. Das ist für uns das Duell der Arizona Cardinals bei den LA Rams. Warum, Daddy, ist das dein Must-Watch-Duell?
Naja, zum einen wird es einen Grund haben, warum die NFL dieses Spiel als Monday-Night-Game terminiert hat. Ich denke, das ist auch völlig zu Recht so passiert. Für mich sind es drei Gründe. Zum einen ist es ein Divisionsduell zwischen zwei sehr guten Teams, die relativ unbeständig durch die Saison marschiert sind, aber glaube ich, sehr verdient beide in die Playoffs eingezogen sind, aus der vermutlich besten Division der NFL. Also ich glaube, das kann man so sagen. Die NFC West stellt dieses Jahr drei Teams in den Playoffs. Die 49ers sind ja auch noch dabei. Und in einem Divisionsduell kann halt einfach alles passieren. Das ist der Fall, wenn du zwei gute Teams hast, die sich gut kennen, die theoretisch, wenn sie on fire sind, fast nicht zu stoppen sind. Das sehe ich sowohl bei den Rams als auch bei den Cardinals. Aber das hast du auch bei Spielen in der Division, die dann völlig überraschend enden. Also wie zum Beispiel in der Saison die Houston Texans, die gegen die Titans gewinnen. Oder letzte Woche die Jaguars, die gegen die Colts gewinnen. Also es gibt immer wieder Überraschungen, es ist schwer vorauszusehen oder vorherzusagen und in dem speziellen Fall wäre ein weiterer Grund einfach die Tatsache, dass du potenziell überragende Offensivteams hast. Sowohl die Cardinals als auch die Rams, beide hatten teilweise super Streaks, also die Cardinals sind mit 7-0 in die Saison gestartet. Einer dieser Siege am Anfang war eben gegen die Rams in Woche 4 und auf der anderen Seite Los Angeles hat, bevor sie gegen die 49ers jetzt verloren haben, letzte Woche 5 Siege in Folge feiern dürfen und einer davon war eben auswärts bei den Cardinals. Also beide Teams haben ihre Siege auswärts geschafft in diesem Duell in der Regular Season und deswegen ist für mich auch nicht zwingend, sind die Rams nicht zwingend Favorit, weil sie zu Hause spielen. Aber der dritte und wichtigste Grund für mich, Max, das siehst du wahrscheinlich genauso, du hast halt zwei überragende Quarterbacks, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Vom Quarterback-Typ Kyler Murray, sehr mobil, hat sich als Passer weiterentwickelt. Dem fehlt natürlich die Andre Hopkins, seine wichtigste Waffe. Aber ich glaube, das Defizit kann er ganz gut kompensieren, wenn er dann selbst die Beine in die Hand nimmt. Und auf der anderen Seite hast du Matthew Stafford, der eigentlich statistisch eine super Saison gespielt hat, aber dann natürlich immer wieder so Brainfarts im Repertoire hat, wie jetzt letzte Woche gegen die 49ers zu Hause. Also das ist so ein bisschen eine Wundertüte, aber ich freue mich wahnsinnig auf dieses Duell. Wird top.
Ja, kann ich nur unterschreiben. Also es wird ein wahnsinniges Duell. Und das ist auch genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also wenn du jetzt überlegst, Kyler Murray, ja, dem fehlt die Top-Anspielstation, da hast du vollkommen recht, Daddy, mit DeAndre Hopkins. Aber was kann er denn extrem gut? Er kann extrem gut mit dem Ball selber laufen. Das heißt, wenn er seine Anspielstation nicht hat oder wenn die Defense Coverage spielt, wie man so schön sagt, und wenig Druck ist, dann läuft er halt los. Und das wird er auch gerade in den Playoffs, gerade in solchen Spielen, mehr machen als in der Regular Season. Ja, also da gehst du natürlich in der Regular Season nicht ganz so hohes Risiko, weil jedes Mal, wenn der Quarterback selber läuft, gehen natürlich auch beim Trainer die Alarmglocken an. Aber das sind in solchen Spielen wirst du diese Dinge sehen, auch von den Stärken, die Mannschaften haben, die werden sie bis aufs Äußerste ausspielen. Und ich bin auch bei dir mit Stafford, das ist eigentlich total gut, aber irgendwie gibt's immer wieder die ein oder andere Situation, wo man so ein bisschen die Augenbrauen hochzieht.
Mario, ich darf Daddy diese Frage nicht stellen, weil er ist großer Matthew Stafford-Fan und er sagt dann immer, wenn er den Spielen sieht, schwillt ihm das Hörnchen sozusagen. Wie blickst du denn auf dieses Duell? Kyler Murray gegen Matthew Stafford, alter Hase gegen Jungspund.
Jetzt habe ich natürlich letztes Jahr oder die letzten Jahre sehr viel Carson Wentz gesehen und neige in den letzten Wochen dazu, Stafford so ein bisschen den inneren Carson zu bescheinigen. Da waren teilweise Würfe dabei, wo ich mich frage, also war der Kollege das Geld wert? Auf der anderen Seite, wie Detti das auch gesagt hat, also natürlich ist er an einem, ja, ich würde sagen, an einem normalen Tag auch einer der besseren Quarterbacks. Nur war das diese Saison teilweise so eine Achterbahnfahrt, wo dann Interceptions dazu kamen, wo man sich wirklich fragt, was sollte das jetzt? Wo warst du gerade mit deinem Kopf? Ja, aber an einem guten Tag oder in einem normalen Spiel sehe ich ihn schon eher über Kyler Murray, trotz der fehlenden Mobilität, weil ich sehe es ein bisschen anders als Daddy und Max. So, ich finde, das wirkte ohne Hopkins bei den Cardinals schon sehr gehemmt. Und ich weiß nicht, ob Kyler Murray das durch seine Beine, sag ich mal, alleine kompensieren kann. Ich finde, da fehlt einfach so ein großer Punkt. Einer der, ja, kann man sicher drüber diskutieren, Top 3 Receiver der NFL. Wenn der fehlt, ja gut, zeig mir mal einen Quarterback, der das einfach so wegstecken kann.
Man muss an dieser Stelle einmal sagen, Mario supportet die Philadelphia Eagles, deswegen auch der Hinweis zu Carson Wentz und deswegen freuen wir uns jetzt schon darauf, Mario, wenn wir später in dieser Folge über den Auftritt der Eagles beim Titelverteidiger sprechen, mal sehen, wie weit deiner Meinung nach die Reise der Eagles geht. Das einmal nur kurz zur Erklärung. Jetzt haben wir sehr viel über die Offensiven gesprochen, Max. Es gibt aber natürlich auch die Defensiv-Unit beim American Football. Wen siehst du denn da im Vorteil im Vergleich zwischen den Cardinals und den Rams?
Ja, was beide Teams halt wirklich ausmacht, ist eine extrem starke Front, extrem starke Defensive Line. Natürlich gibt's auch überall mit Buda Baker und so weiter in Backfield auch Highlights, brauchen wir gar nicht drüber reden, da könnten wir zig Namen nennen. Aber ich glaube, um sich ein bisschen zu fokussieren, ist es halt die Defensive Line in beiden Reihen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wird's für die Rams eine harte Aufgabe, weil in dem Moment, wo sie in die Coverage gehen, in dem Moment, wo sie versuchen, die Anspielstationen von Kyler Murray wegzunehmen, muss die Defense Line sehr, sehr diszipliniert sein. Also du kannst nicht einfach nur blind in den Pass Rush gehen und upfield rennen und dann gehen Gaps auf, die wird Kyler Murray nehmen und das werden wir sehen. Also das garantiere ich. Also der wird versuchen, jeden nötigen Third Down irgendwie, ohne jetzt einen Pass zu riskieren zu müssen, in der engen Coverage versuchen selber zu gehen. Und da wird eine große Aufgabe auf Von Miller und Co. und Donald liegen bei den Rams, die einfach Gas geben müssen, um ihn da zu halten. Danach, auf der anderen Seite hast du natürlich die Cardinals und die Cardinals müssen einfach wirklich Druck aufbauen. Die müssen gerade in der Front, also richtig Gas geben in der Defensive Line und wenn du da Stafford unter Druck setzt und ihn einfach auch in seinem Gesicht auftauchst und er sich nicht wohlfühlt in der Pocket, dann kannst du ihn dazu zwingen, dass er nämlich genau diese Würfe macht, wo auch der ein oder andere Pick raus entstehen kann, die eine oder andere Deception draus entstehen kann.
Während wir hier miteinander sprechen, haben wir auch ein Bild laufen. Ich frage mich gerade, Max, hast du tatsächlich immer noch einen Tannenbaum da bei dir stehen? Sehe ich da immer noch Tannenbaumkugeln?
Nein, wie kannst du das? Wie kannst du das sagen? Okay. Ja, ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es noch nicht geschafft, ihn leider abzubauen. Aber es ist ganz oben auf meiner Liste, ganz oben.
Dann wird es natürlich mit Beginn der Playoffs jetzt sicherlich passieren. Ja, jetzt wo du wieder Zeit hast.
Jetzt habe ich richtig Zeit.
Für mich sieht das aber aus wie eine Route. So, ich weiß nicht, ob es den Krampus gibt im Norden. Kann ich jetzt nicht.
Ja, der ist ein guter Freund von mir. Guter Freund von mir, ist Coach Schuan.
Und du bist dann nicht
Daddy, okay. Daddy Max hat den Namen Von Miller genannt. Das muss man, glaube ich, an dieser Stelle auch nochmal sagen. Die Rams haben wirklich in der Luxusabteilung geshoppt, personalmäßig in den vergangenen Wochen. Haben halt den angesprochenen Von Miller, einen Starverteidiger der Broncos, geholt. Haben unter anderem Odell Beckham Jr., einen Star-Receiver, geholt. Also, für die gibt es eigentlich nur den Super Bowl-Sieg. Daran müssen sie sich messen lassen, oder?
Im Prinzip ja. Sie haben ja auch ihre Zukunft verkauft sozusagen, also was Draft-Picks in den nächsten Jahren anbetrifft. Aber das ist nicht erst seit heute so. Das ist so eine Tradition unter Sean McVay. da kommt relativ wenig junges Talent. Und wenn du relativ wenig Draftpicks hast, dann musst du dich halt auf dem Markt bedienen. Und das ist dann meistens relativ teuer. Sie können sich's momentan leisten. Ich glaube, es ist völlig klar, dass für die Rams der Super Bowl zählt, zumindest die Teilnahme. Und wenn sie drin sind, würden sie ihn gern gewinnen mit Sean McVay, weil verloren haben sie ihn ja bei dem ersten Auftritt vor ein paar Jahren. Aber vom Talent, wie Max schon sagt, wird für mich sehr interessant, ob die Rams mit Aaron Donald, Von Miller und Leonard Floyd, also dieses Trio, bei dem auch Von Miller mittlerweile in Fahrt gekommen ist, also der hat 5 Sacks in den letzten 4 Spielen für die Rams gemacht. Donald ist sowieso eine Konstante und Leonard Floyd wird gern unterschätzt. Und ob sie eben, wie Max sagt, schaffen, Murray zu containen oder ob die Cardinals so einen völlig anderen Ansatz wählen, das ist ja in den Playoffs auch gern mal genommen, dass du sagst, okay, wir werden jetzt auf einmal lauflastiger und versuchen, James Conner und Edmonds zu featuren. Problem ist nur, dass beide momentan ein bisschen angeschlagen sind. Also ich bin sehr gespannt und es würde mich nicht überraschen, wenn wir Dinge in den Playoffs sehen, mit denen wir nicht rechnen.
Gut, Mario, komm, wir wollen ja auch tippen, dann hau doch mal raus. Die Cardinals bei den Rams zu Gast, unser Must-Watch. Wer setzt sich durch?
Möchtest du ein Ergebnis oder eine Tendenz?
Das kannst du dir aussuchen. Wir sind ja völlig frei in dem, was
wir okay. tun. Okay, dann gehe ich mit einem 30-23 für die Rams.
In Ordnung. Max?
Ja, ich bin auch bei den Rams, allerdings ein bisschen knapper. Ich bin so beim 28-24 für die Rams.
Tetti?
Ich mache da ein Shootout raus. Allein, also wir haben ja vor ein paar Tagen oder sind gerade dabei mit der Footballerei, die Playoff-Brackets zu tippen. Max und ich waren schon so weit. Und ich will das in den Playoffs, ich will das tippen, was ich gern selbst sehen würde. Deswegen tippe ich ein 34-31. Sensationsspiel von mir aus in der Verlängerung. Für die Rams, weil ich Matthew Stafford einfach einen tiefen Playoff-Run gönne. Und ich hoffe, dass mir Chandler Jones bei der Geschichte nicht in die Quere kommt. Aber
das kann passieren.
Ich möchte einen Shootout, ja.
Hattest du ein Ergebnis genannt?
34-31. Wird aber okay. Sowieso nicht so kommen. Also das ist
Daddy, mal ganz kurz. sind alle fit bei den Cardinals? Also sehen wir auch vielleicht sogar JJ? Also der hat sich ja schon von der Injury Reserve, glaube ich, ist ja schon runter, ne? Aber hat sich noch geschont. Kommt der jetzt?
Naja, also ich sag mal so, ich erwarte jetzt nicht viel in dem Spiel von JJ Watt, selbst wenn er active sein sollte. Aber der Typ, wenn er halt nur ein paar Snaps spielt, das wird dann so ein Boost nochmal für diese Defense. Und wenn er auf dem Platz steht, musst du ihn ja quasi doppeln, was dann das Leben für Chandler Jones und Konsorten wieder deutlich leichter macht. Marcus Golden spielt auch eine super Saison. Die Jones und Golden haben zusammen über 20 Sacks zustande gebracht, ohne J.J. Watt den Großteil der Saison. Also ich bin gespannt, könnte ein X-Faktor sein. Klar.
Ja, definitiv auch so.
Ist vielleicht ein bisschen langweilig. Ihr könnt uns dann später auch nach dem Wochenende über die sozialen Kanäle damit necken, damit aufziehen. Aber ich setze auch auf die Rams. Ich würde jetzt spontan, ich wusste nicht, dass wir hier auch konkrete Ergebnistipps machen, auf ein 27-17 für die Rams tippen.
Das ist mal einfach, weil ungerade Zahlen schöner sind, ja, oder?
Ja, einfach um ein paar andere Zahlen zu nennen.
Ja.
Vielleicht habe ich ja Glück. Also wird es ein klarer Sieg für die Cardinals. Nächstes Spiel.
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
Definitiv, wenn die Cardinals gewinnen. Keine Frage.
Dann lass uns gleich alle auf die Bucks tippen, bitte.
Ja, okay. Sowieso.
Nur alles klar, Mario. Dann machen wir das.
Die nächste Kategorie, die wir haben, haben wir Favoritensturz genannt. Passt ja auch wunderbar zu Icing the Kicker. Und zwar haben wir uns da das Duell der San Francisco 49ers bei den Dallas Cowboys ausgesucht. Ein Duell zweier Teams mit großer Tradition, beide schon 5-mal den Super Bowl gewonnen. Die 49ers hatten den großen Joe Montana. Die Cowboys werden als America's Team bezeichnet. Also das ist wirklich NFL-Playoffs pur. Man muss dazu sagen, die Cowboys haben ihre Division gewonnen, die 49ers nicht. Die Cowboys gelten als Favorit. Für uns steckt da aber trotzdem Favoritensturzpotenzial drin. Mario, wie beurteilst du im Vorwege dieses Duell der beiden Teams?
Ja, so ein bisschen vorsichtig, wie du es gerade schon anmoderiert hast, ne? Also es ist irgendwie, ja, die Cowboys sind auf dem Papier der Favorit auf jeden Fall. Und das sind sie auch, ne? Also jetzt auch nicht nur auf dem Papier. Aber trotzdem werde ich da das Gefühl nicht los, dass das doch eher ja, sagen wir mal so 55, 45 in Richtung Dallas geht vielleicht. Ich glaube, in der AFC hatte man das vor dem letzten Regular Season Spieltag so ein bisschen bei den Colts gesagt, so nobody wants to play the Colts. Jetzt haben sie es nicht geschafft in die Playoffs. Da werden wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Und ich glaube, in der NFC trifft das eben auf die Niners zu, ja, weil sie haben jetzt 7 der letzten 9 Spiele in der Regular Season gewonnen, darunter 2-mal gegen die Rams. Natürlich das letzte Spiel haben wir wahrscheinlich alle noch vor Augen nach 0-17 Rückstand. Also das war schon ein Ausrufezeichen. Es hat natürlich auch irgendwie alle Facetten dieses Teams gezeigt, ne? So ein, ja, Horrorstart, weil du im Prinzip nie weißt, was für ein Jimmy du bekommst. Wenn er off-pocket, kannst du es ungefähr vergessen, dann da kommt gar nichts mehr bei rum. Auf die kurze Distanz fühlt er sich dann doch eher wohl, und wenn der Druck nicht so da ist, dann ist das schon einfach der vielleicht sogar der perfekte Game Manager, aber sobald da ein bisschen mehr sein muss, ja, ne, dann, also es gibt schon einen Grund, warum die Niners im Draft Trey Lance oder für Trey Lance sogar hochgetradet sind. Ja, aber auf der anderen Seite, du hast eben mit George Kittle, mit Brandon Ayuk und Deebo Samuel hast du Waffen, die sowas von schwer auszurechnen sind, gerade Deebo Samuel. Ich denke daran, dass die Cowboys den Outside Run extrem schlecht verteidigen, und dann sehe ich da Deebo Samuel, der ja nicht mal ein Running Back eigentlich ist, aber dann irgendwie doch. Also da sehe ich schon sehr, sehr, sehr viel Potenzial für die 49ers. Ich glaube, da darf man sich durchaus drauf freuen.
Also gerade weil du Deebo Samuel ansprichst, das ist so mit eine der größten Stories in der Saison der NFL dieses Jahr gewesen, meines Erachtens. Das kam absolut aus dem Nichts. Deebo Samuel war halt so ein klassischer Kyle Shanahan Receiver, der viele Yards nach dem Catch macht, der viel im Slot unterwegs ist, der also eigentlich nicht für die tiefen Dinger zuständig ist. Und dann legt er eine dermaßen sensationelle Saison hin, hat über 1400 Receiving Yards, 6 Receiving Touchdowns. Aber vor allem auch, wie du es schon angesprochen hast, Mario, wird er als Running Back eingesetzt. Und das ist ein großer Verdienst, zum einen natürlich von Shanahan, zum anderen aber auch von Offensive Coordinator Mike McDaniel, der jetzt zum Beispiel schon bei den Miami Dolphins wohl ein Interview für den Job des Head Coaches bekommt. Und was der geschafft hat, aus einem Receiver einen 400-Yard-Rusher mit 8 Rushing-Touchdowns zu machen und somit relativ oft die gegnerische Defense auf dem falschen Fuß zu erwischen, weil sie halt Dinge tun, mit denen der Gegner nicht rechnet. Und ich glaube, das ist so das, was die 49ers am meisten auszeichnet. Und die Cowboys Run Defense ist nicht besonders stabil. Die lassen 4,5 Yards pro Lauf zu. Das ist eher so im letzten Drittel, was die Statistiken in der NFL betrifft. Also die 49ers haben Waffen, um die Cowboys Defense zu schlagen.
Ja, und sie haben vor allem auch die haben den Run, ne? Also sie sind ja wirklich, also jetzt gerade voll drauf. Sie haben ein Megaspiel hingelegt, sie sind gerade in die Playoffs gekommen. Das macht eine Menge mit dem Team aus, mit so einem Schwung in die Playoffs zu gehen. Also, ne, bist du gerade komplett auf dem aufsteigenden Ast? Weil es gibt die ganze Zeit Achterbahnfahrten. Wir haben Teams, die haben super stark in der Saison gestartet, waren dann ein bisschen in einem Tief, kommen dann wieder nach oben. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Raiders betrachten, über die wir ja nachher noch reden werden. Aber die 49ers, die sind gerade komplett am Durchstarten und haben ihre DNA komplett gefunden, auch gerade offensiv. Wir haben es schon gehört, die haben ein sehr, sehr starkes Run-Konzept, gerade wenn es auf die Außenseiten geht. Ja, ihr Pin and Pull, wie man es nennt, also diese Outside Runs, diese Toss Plays, die sie laufen, sind wahnsinnig schwer zu verteidigen, weil du halt einfach auch mit Kittel und vor allen Dingen mit Juszczyk einen Fullback hast, der wahnsinnig gut vorblockt im offenen Feld. Und das sind Sachen, die zu verteidigen in der Geschwindigkeit und mit der Aggressivität, wie sie das spielen. Kittel blockt ja auch wie ein Wahnsinniger da draußen. Das ist, glaube ich, eine ganz große und schwierige Aufgabe für die Cowboys. Aber wir nehmen ja auch regelmäßig, Coach Juan und ich nehmen regelmäßig auch die Spielzüge auseinander. Und da haben wir natürlich immer mal wieder auch Spielzüge von den Niners dabei. Besonders im Passing-Game sind sie wahnsinnig kreativ im Sinne von, wir bauen einen Spielzug auf und wissen genau, wenn wir den so und so ausführen, dann wird derjenige dann da frei sein. Und dann ist es oft auch so, dass der Receiver wirklich ohne Bedrängnis einen Ball fangen kann, besonders in der Red Zone, und dann praktisch in die Endzone spaziert. Also da sind Mike McDaniel und Kyle Shanahan extrem kreativ. Das hast du angesprochen, Detti. Und das wird schwer für die Cowboys. Die Cowboys würde ich allerdings auch überhaupt nicht unterschätzen. Also wir haben da mit Parsons, mit Diggs, wir haben da Spieler, die können Spiele wirklich alleine entscheiden. Und wenn wirklich Jimmy G Druck bekommt, und das ist die Voraussetzung im Passing Game für die 49ers, dass er die Zeit hat, eben dieses Konzept und die Progression durchzugehen, um das perfekt umzusetzen, dann wird's schwer für die Cowboys. Aber ich glaube, der wird seine Augen auch links und rechts haben müssen, weil da werden die Cowboys Gas geben.
Um noch einmal kurz bei den 49ers zu bleiben, Max, du hast ja den Namen Deebo Samuel genannt, wahrscheinlich, wie Detti auch sagt, einer der spannendsten Figuren, auch vor allem an diesem Wochenende. Du hast ja früher selbst auch Wide Receiver gespielt, Spitzname die Gazelle. Wie schwer ist es?
Danke, das wusste ich noch nicht, das hat
mich gefallen. Der gibt hart.
Hab ich mir auch gerade ausgedacht. Aber wenn du Max in echt siehst, also das Erste, was dir in den Kopf kommt,
Athlet,
ist die Gazelle eigentlich. Aber wie schwer ist es, als gelernter Receiver dann plötzlich auch als Running Back eingesetzt zu werden? Kannst du das einmal in zwei, drei Sätzen versuchen zu erklären?
Ja, geht nicht. Das ist ganz schwer. Ja, das ist, du musst einfach ein spezieller Typ sein. Also, ich bin jetzt zum Beispiel 1,90 groß. Mich willst du nicht im offensiven Backfield sehen, oder wer hätte keinen Sinn gemacht. Habe ich auch letztens drüber nachgedacht, als ich mit Coach Schuren darüber diskutiert habe, weil wir haben ganz viel über diese Hybridrollen gesprochen, über diese Spieler, die eben nicht nur ihre klassische Position spielen, sondern auch Alternativpositionen spielen. Das fing ja an mit den Tight-Ends, die dann plötzlich, die vor ein paar Jahren immer noch an der Linie gestanden haben, und plötzlich standen die draußen als Receiver. Ja, das war ja schon ein ganz großer Sprung. Heutzutage ist das selbstverständlich, dass der Tight End auch Outside Receiver spielt und 1-auf-1 gegen einen Cornerback und so weiter. Das gab es früher nicht. Also das ist eine Evolution des American Footballs in der NFL besonders. Ja, und jetzt diese Entwicklung. Wir haben ja auch einen Deutsch-Amerikaner mit Amon-Ra St. Brown bei den Detroit Lions, der auch im Backfield auftaucht und auch als Running Back schon Touchdowns gemacht hat. Also das ist ein Trend, den finde ich wahnsinnig spannend, aber der Spieler, der das dann machen soll, wie zum Beispiel jetzt Deebo Samuel, muss bestimmte Voraussetzungen mitbringen. Also der muss in der Lage sein, mit dem Ball zu laufen. Das hat Detti super erklärt, weil er ein Receiver ist, der Yards after Catch, also in seinem
ich
Run
oder?
Nach dem Catch.
Ich wäre gern Slot-Receiver geworden. In einem anderen Körper vielleicht.
War auch mein erster Gedanke, als ich das erste Mal gesehen habe. Nein, also das ist auf jeden Fall etwas, was du haben musst. Du musst in der Lage sein, mit dem Ball gefährlich zu sein, also dann auch entsprechend Blocks lesen zu können, beweglich zu sein, agil zu sein, auch mal sich zu trauen, ein enges Gap zu nehmen und nicht nur outside zu rennen. Also das sind alles Faktoren, die musst du mitbringen, sonst wird das nichts. Aber ich bin unglaublich gespannt darauf, weil er hat ja nicht nur Receiver gespielt und nicht nur Running Back gespielt, sondern plötzlich hat er ja auch in Anführungsstrichen Quarterback gespielt und hat auch den Ball geworfen.
Ich habe nur, bevor wir die Dallas Cowboys vergessen, ich habe nur noch mal so als Idee, weil ich habe die Cowboys in den Super Bowl getippt, also muss ich sie jetzt mal ein bisschen hochloben. Das sollte man nicht vergessen. Die 49ers haben zwar Waffen, um den Cowboys das Leben wirklich schwer zu machen, aber die Cowboys spielen A zu Hause, haben B die beste Scoring-Offense der NFL, haben sehr, sehr gute Playmaker, vor allem Amari Cooper. Da weiß ich halt nicht, ob er zusammen mit CeeDee Lamb gegen Ambry Thomas, das ist ein Rookie-Cornerback bei den 49ers, und K'Wan Williams, das sind so Key-Matchups in dem Spiel, ob die Secondary der 49ers diese beiden Sensations-Receiver in Schach halten kann, so einigermaßen. Und die Defense der Cowboys führt die Liga in Takeaways an und Interceptions. Also die 49ers dürfen keine Fehler machen. Dann haben sie eine Chance, aber die Cowboys-Defense wird meines Erachtens unterschätzt und könnte auch so ein Faktor in dem Spiel sein.
Mario, es hat sich jetzt irgendwie so durch Zufall ergeben, es tut mir fast ein bisschen leid, aber du bist jetzt unser erster Tipper immer.
Von mir
aus. 49ers, Cowboys, hau einen raus.
Okay, lass mich 2 Sekunden überlegen. Ich gehe mit einem 35-24 für die Cowboys.
So viel zum Thema Favoritensturz. Max?
Ja, also Favoritensturz ist ganz groß. Ich muss ja auch, wie Detti schon gesagt hat, wir haben ja unsere Tipps schon abgegeben. Ich muss auch bei meinem Tipp bleiben. Also ich hoffe so ein bisschen, dass die 49ers das Spiel etwas knapper halten.
Ich natürlich auch. Ne?
Ja, also
ich hoffe natürlich auf die Niners, ist ja klar.
Ja, also ich bin auch so ein bisschen dabei. Ich mag die Boys, gar keine Frage, aber ich mag die Geschichte einfach, die 49ers jetzt durchgelaufen sind. Ich bin aber trotzdem von meinem Tipp her bin ich auch bei den Cowboys. Ich würde aber sagen, dass die Cowboys noch auch davon ziehen werden. Also ich bin so bei einem 31-21 für die Cowboys.
Titti, jetzt musst du unsere Kategorie Favoritensturz irgendwie retten.
Das kannst du ja auch machen, Kutsche.
Ja, das musst du machen, Kutsche, weil ich würde sie wahrscheinlich retten. Ich habe mich jetzt selber in so ein 24-21 für die 49ers hineingeplaudert. Aber ich kann diese Offense der Cowboys nicht unterschätzen und das nicht vernachlässigen. Deswegen sage ich 24-21 für die Cowboys. Und ein Ergebnis andersherum würde mich aber in keinster Weise überraschen. Sagen wir es mal so. Komm, Kutsche, Favoritensturz. Gut.
Ja, ich bin natürlich ganz klar 49ers. Also so persönlich würde ich wirklich mehr den Cowboys gönnen. Ich mag diese Franchise irgendwie, ich mag diesen Pathos von Americas Team. Aber dadurch, dass die 49ers einen Lauf haben, ich bin tatsächlich Team Favoritensturz. Ich bin Team 49ers, habe ich auch in unseren Playoff Brackets getippt. Deswegen tippe ich, und jetzt haltet euch fest, auf ein spektakuläres 31-30. Boah. Für die 49ers.
Ich würde es mir angucken.
Nehme ich.
Mario hat gerade Wirk gesagt. Aber als Eagles-Fan muss er das ja. Ist ja logisch. Finde ich auch konsequent. Eben.
Wir gucken uns das natürlich alle an. Die nächste Kategorie, die wir haben, ist die Kategorie Nailbiter. Aber bevor wir in die nächsten Spiele einsteigen, möchten wir an dieser Stelle einmal kurz Werbung machen. Wobei es eigentlich viel mehr ist als das, denn wir möchten Danke sagen an König Pilsner, ein langjähriger Partner der Footballerei, der glücklicherweise genauso viel Leidenschaft für American Football hat wie wir alle und uns dankenswerterweise auch in diesem neuen Podcast unterstützt. Richtig, Detti?
Das ist vollkommen korrekt, Kutsche. Die Footballerei und Köpi, das gehört zusammen. Das gehört so zusammen wie Football und Bier. Das gehört zusammen wie die NFL-Playoffs und ein ganzer Kühlschrank voll Bier. Das ist einfach ein Klassiker. Meine Frau macht zwar schon Witze drüber, aber was willst du machen, Kutsche? Es gibt Dinge, die kann man einfach nicht trennen und sollte das auch nicht tun.
Das passt zusammen wie King und Kutsche. Das gehört zusammen.
Endlich sind wir auch mal König.
Ja, aus deinem Munde sowieso. Als King Kutsche überrascht mich das nicht. Wer King Kutsche übrigens noch nicht kennt, der kann bei Spotify mal danach suchen. Ihr werdet überrascht sein. Mittlerweile ist es übrigens so, dass meine Frau sich auch gern mal am Kühlschrank bedient und mit mir zusammen die NFL-Playoffs schaut. Deswegen nicht aufgeben, steht da Tropfen, hüllt den Stein. Kutsche, das ist eine alte Bauernregel. Wem sage ich
das? Kenne ich natürlich. Also, bevor wir weitermachen, lasst uns einmal darauf anstoßen, dass jetzt endlich die geilste Zeit des Jahres, die fünfte Jahreszeit, die Playoffs in der NFL starten. Playoffs, Baby. Danke, Köpi.
Jam.
So, wir haben es angekündigt. Nailbiter ist unsere nächste Kategorie. Da haben wir uns entschieden, zwei Spiele reinzunehmen. Und zwar einmal der Auftritt der New England Patriots bei den Buffalo Bills und der Auftritt der Las Vegas Raiders bei den Bengals, Max. Man muss sagen, zum ersten Duell, das ist auch wieder ein Division-Duell, nämlich aus der AFC East. Die Patriots, früher Serienmeister, nun aber schon in der zweiten Saison ohne Tom Brady. Und in dem anderen Spiel, Raiders-Bengals, haben wir zwei Teams, die alles andere als Stammgäste in den Playoffs sind. Der letzte Playoff-Sieg der Bengals datiert aus 1990. Da warst sogar du schon geboren, Max. Und die Raiders sind erstmals seit 2016 wieder in den Playoffs. Warum sind diese beiden Duelle für dich Nailbiter?
Ja, also das, was du natürlich angesprochen hast, was wir ja schon mit der NFC West vorhin gehabt haben, ist eben dieses Matchup zwischen den New England Patriots und den Buffalo Bills. Also das waren, wer die Spiele gesehen hat in Woche 13 und Woche 16, also besonders das Spiel in Woche 13, dieses Wind Tunnel Game oder auch der Wind Bowl, wie er genannt wird, wo also die Patriots sich partout geweigert haben, den Ball zu werfen.
Das Mac Jones-Spiel.
Ja, was ich großartig fand. Ja, kannst du einen Handoff nach links machen? Pass auf, jetzt machen wir den Handoff nach rechts. Also es war großartig. Also es hat, ich feiere das total. Ja, also ich liebe solche Extreme, weil du es halt einfach auch so selten siehst, muss man auch ganz klar sagen. Und wenn du dann auch noch so Defense spielst, wie die Patriots es gemacht haben, und das Spiel dann auch noch 14-10 gewinnst, ich meine, was willst du mehr? Ja, allerdings ist natürlich dann 3 Wochen später den Bills die Revanche geglückt. Sie haben dann das zweite Spiel in Woche 16 33-21 gewonnen. Und das ist dann wiederum auch schon so ein kleines Ausrufezeichen gewesen. Aber, und das ist das große Aber, beide Teams haben ein Spiel gewonnen, wir kennen alle Bill Belichick. Und wenn der sich irgendwie was in den Kopf setzt, und besonders wenn es gegen die Buffalo Bills geht, besonders wenn es um dieses, ja, man muss schon sagen, wirklich harte Duell zwischen diesen beiden Teams geht, und da ist auch nicht so viel Liebe drin, muss man auch dazu sagen, dann wird der sich auf jeden Fall was einfallen lassen. Und es wird aber darauf hinauslaufen, dass Mac Jones als Quarterback der New England Patriots muss ein wesentlich besseres Spiel machen, als das beim letzten Mal gemacht hat. Und wenn man sich überlegt, was Josh Allen gemacht hat, hat über 300 Yards geworfen, 3 Touchdowns, hat dann über ein 100er Rating im Vergleich zu Mac Jones, der gerade mal weniger als die Hälfte der Yards geworfen hat, 2 Interceptions und ein Rating von knapp über 30 hatte. Also es steht und fällt mit der Performance von Mac Jones. Der muss, es wird nicht reichen, nur zu laufen. Wobei das Laufspiel der Patriots sehr gut ist. Und da freue ich mich natürlich auch immer, Jakob Johnson zu erwähnen als Fullback der Patriots, der, wenn er auf dem Platz ist, sehr, sehr gute Dinge macht, hervorragende Blocks setzt und immer wieder.
Stuttgarter Jung, muss man
ja
mal sagen.
Ja, absolut. Also auch ein Bill Belichick, auch einer, der ihn in höchsten Tönen lobt und sagt, also es ist einer, der sich vor seinen Augen einer der besten Spieler, und der hat viele Spieler ausgebildet, mit am besten entwickelt hat, also den besten, größten Weg gegangen ist, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und wenn er auf dem Platz ist, ist er ein Faktor. Er ist einfach ein Faktor, weil er es schafft, den entscheidenden Block zu setzen. Ja, für Harris und so weiter. Also das ist etwas, aber ich sehe auch sehr interessante Matchups im Passing Game. Also Stefon Diggs von den Bills gegen JC Jackson wird ein Kracher werden, aber auch Jacoby Myers gegen Levi Wallace. Das sind genau die Matchups, auf die ich mich wahnsinnig freue. Und da wird's, das wird richtig abgehen. Und wir wollen mal gucken, ob die Bills Offense nicht vielleicht ein bisschen auch aus der Saison gelernt hat, dass es schon Sinn macht, das ein oder andere Mal den Ball auch an Devin Singletary zu geben, das Laufspiel nicht ganz zu ignorieren. Denn das hat mir eigentlich auch bei den Bills ganz gut gefallen und könnte auch ein entscheidender Faktor sein, um die Patriots zu schlagen.
Ja, das sprichst du. Ja, da sprichst du genau das an, was, glaube ich, auch wieder so ein Ding ist, was mich dann nicht überraschen würde in den Playoffs, wenn du die Buffalo Bills, die die drittbeste Scoring-Offense der Liga haben, das tun, was sie in den letzten Wochen schon angedeutet haben, wie du sagst, mit Devin Singletary ein bisschen lauflastiger zu werden oder das so als Baseline der Offense zu haben, dass Josh Allen wie Kyler Murray, wie du es vorhin angesprochen hast, sicherlich auch wieder öfter in den Playoffs selbst laufen wird, und zwar nicht aus Verzweiflung, sondern weil das schon so gewollt ist. Davon gehe ich sowieso aus. Aber ich glaube, die Bills haben zumindest mittlerweile die Möglichkeit, auf ihr Laufspiel zu setzen. Und Singletary hat in den letzten 4 Spielen im Schnitt 21 Mal den Ball berührt und 6 Touchdowns erzielt durch die Luft oder auf dem Boden. Also das könnte ein absoluter X-Faktor sein, Devin Singletary. Mario, gefällt dir die Offense der Bills? Mich haben sie nämlich seit diesem Spiel gegen die Buccaneers, da haben sie mich gehabt. Da habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich wieder all in, weil ich fand die Bills am Anfang, dachte ich, okay, sie haben einen Rückschritt gemacht im Vergleich zum letzten Jahr. Aber gegen die Buccaneers waren sie 21 Punkte hinten zur Halbzeit und haben dann eine Aufholjagd gestartet. Josh Allen war sensationell und sie haben dann in der Verlängerung verloren, aber seitdem halt 4 Spiele in Folge gewonnen. Bist du auf dem Bills-Train? Oder wie siehst du die Sache?
Absolut, absolut. Auf dem Josh Allen Train sowieso. Wir hatten natürlich, glaube ich, also wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, hatten wir natürlich den Schocker gegen die Jaguars, glaube ich, auch bei den Bills dieses Jahr. Ja.
6-3, ja, glaube ich.
Ja, das war natürlich
gegen
auch.
Die Jaguars verliert eh jeder. Also das, da könnt ihr euch schon mal dran gewöhnen. Also perspektivisch verliert ihr alle gegen die Jaguars.
Ja. Mhm. Nein, aber neben Singletary hast du ja auch ganz einfach Josh Allen, denn im letzten Saisondrittel wieder viel mehr rennt und das ja auch einfach brutal gut kann. Ne? Und Da bin ich gespannt. Also Bill Belichick tut sich ja traditionell eher ein bisschen schwer gegen mobile Quarterbacks. Und die Bills sind meiner Meinung nach einfach das viel bessere Team an so vielen Stellen. Ne? Und deshalb, so sehr ich die Patriots schätze und so ungern ich auch gegen Bill Belichick in irgendeiner Form tippe, erst recht in den Playoffs. Jetzt ist es das erste Mal, glaube ich, das erste Mal Playoffs für die Patriots ohne Tom Brady seit 99, wenn ich das richtig gelesen habe, sehe ich die Bills dann doch schon vorne.
Ja, dann hau doch mal aus, Mario. Da sind wir ja schon beim Ergebnistipp.
Wie geht's? Oh, habe ich mich quasi selbst anmoderiert. Lass mich überlegen. Ich gehe mit einem 24-17. Ich bin immer ganz schön knapp. Es ist, glaube ich, bei mir immer ein One-Score-Game. Fast. 24-17 Bills.
Max?
Ja, ich habe ja das große Glück, dass ich dieses Spiel am Wochenende kommentieren darf für den NFL Game Pass mit dem Stefan Grothoff zusammen. Also ich bin super gespannt darauf, wie das ausgeht. Ich bin aber auch bei den Bills, wobei ich wirklich gerade das defensive Backfield der Patriots sehr schätze. Und die müssen halt aber auch ein Hammer-Spiel machen. Aber wenn die Bills einfach ihrer Linie treu bleiben und wie gesagt das Running Game nicht vernachlässigen und Josh Allen abliefert und auch das ein oder andere Ding selber macht, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das dann doch sehr souverän durchziehen können und bin bei einem 28-17 für die Bills.
Mit unseren Kategorien, Jungs, läuft das hier super. Nailbiter, ja. Relativ souverän und so weiter. Es ist stark, wirklich stark, muss ich sagen.
Komm, Daddy, ja. Du musst es. Ey, komm, es war ein One-Score-Game, ne?
Also. Ja, du bist aber, bei dir ist alles fein, Mario. Ich guck jetzt Max böse an.
Viel Liebe für dich, Max. Ich beiß mir die Kniescheiben ab und sag 21-18. So eng wird's dann doch. Ich würde aber nicht ausschließen, dass die Bills dann zwischendrin mal höher führen und dann den Gang zurückschalten. Ich hoffe, das Wetter spielt keine zu große Rolle. Das wäre meine einzige Hoffnung in dem Spiel. Es soll wohl schneien. Beim Rückspiel der Bills in Foxborough in der Saison, dass sie dann gewonnen haben und Josh Allen sehr viele Yards aufgelegt hat. Da war das Wetter auch nicht besonders gut, aber es gab halt keine Windböen. Und ich hoffe, das werden wir auch am Wochenende erleben. Also Schnee und Sieg der Bills.
21-18 ist ja fast ein Tischtennis-Ergebnis.
Na siehste.
Jetzt sollten wir auch mal
Kutsche, mach's noch knapper, komm.
Ich mach 10-7. So, haltet euch fest.
10-7. Oh,
10-7. So ja, Mensch. Aufgrund der Wetterverhältnisse und so. Und also, das wird einfach kein Spektakel. Das
aber
wird,
dann für die Achtung, Patriots.
Nailbiter.
Dann für die Patriots. Dann laufen sie den Grund und Boden.
Nee. 10-7 für die Bills. Das wird ein Spiel für Defensiv-Fans, glaube ich.
Ja, hoffe, aber die Patriots haben es noch in dem vierten Quarter mit 1:30 auf der Uhr, haben es noch die Chance, das Ding noch zu drehen und dann fummeln sie, weil es einfach
so. Natürlich. So und dann kommt der Rookie-Quarterback, der vielleicht sogar Offensive Rookie of the Year wird, also wirklich stark gespielt hat bislang. Aber da merkt man dann doch nochmal, dass Playoffs sind, es geht um was.
Die Reifeprüfung.
Ne? Die Reifeprüfung, wer kennt sie nicht? Ein lieben Gruß an dieser Stelle an Dustin Hoffman.
Ja, Filmpodcast. Ja. Können wir ja dann verlängern.
War doch Dustin Hoffman, oder?
Reifeprüfung?
Ja,
ganz genau. Ja. Ganz genau.
Mario, wir haben noch ein zweites Nailbiter-Spiel. Yes. Bengals empfangen die Raiders. Bengals waren spektakulär, vor allem zum Ende der Regular Season mit Joe Burrow als Quarterback. Die Raiders sind so ein bisschen das Überraschungsteam, hatten vor allem so personelle Rückschläge im Laufe der Saison. Wen siehst du davon? Was sind für dich die Schlüsselfaktoren?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich mich unfassbar auf die Bengals freue. Ich bin jetzt nicht der allergrößte College-Football-Freak, aber natürlich hat jeder das letzte Jahr von Joe Burrow bei LSU verfolgt, nehme ich an. Der ist ein bisschen mit Football hält. Und das hat er ja zumindest in diesem Jahr nahtlos fortgesetzt nach seinem Kreuzbandriss, glaube ich, letztes Jahr. Das macht einfach so viel Spaß, den zuzusehen. Jetzt ist er wieder vereint mit Ja'Marr Chase. Und das hat ja schon so Vibes wie in Green Bay mit Davante Adams und Aaron Rodgers. Das ist ja quasi die zwei. Also wenn die einen Lauf haben, dann ist ja der Rest der Offense im Prinzip egal. Also das ist ja blindes Verständnis. Da brauchst du dann, gefühlt sind das manchmal gar keine festgelegten Routes, sondern einfach Chase läuft, Burrow wirft und irgendwie fängt er den schon. Ne? Und das ist Spektakel pur. Du hast natürlich noch T. Higgins und Tyler Boyd und wie sie alle heißen. Also das die Offense verspricht schon Spektakel. Also die können an einem guten Tag, würde ich echt behaupten, jeden schlagen. Also ich würde wirklich nicht ausschließen, dass die im Super Bowl stehen, mal so eben. Wahrscheinlich fliegen sie jetzt gegen die Raiders raus. aber du hast natürlich, also das Handicap ist ganz klar die Offensive Line. Und da triffst du dann auf eine unfassbar starke Raiders-Front mit natürlich vorneweg Max Crosby und Yannick Ngakoue. Das wird sehr knifflig für Burrow. Das darf man bei allem Lob nicht vergessen, auch 14 Interceptions geworfen hat. Das ist nicht so wenig. Also da sehe ich schon das Potenzial auch für die Raiders, da mal für Wirbel zu sorgen. Im Großen und Ganzen. Also kann man auch erstmal, muss man auch sagen, kann man auch mal den Hut ziehen für die Raiders, dass du nach so einer völlig wilden Saison mit, das ist ja fast schon Monate her, es ist Monate her, mit dem ganzen Wirbel um John Gruden. Dann kam der verursachte Unfall von Henry Rux. Der fehlt schon, dieser Offense. Das darf man nicht vergessen. Ne? Also das war, korrigiert mich, war das nicht sogar ein First-Round-Pick, Henry Rux? Das natürlich fehlt der. Derek Carr ist jetzt das erste Mal, das fand ich ziemlich außergewöhnlich, als ich das gelesen habe, in 9 Jahren, glaube ich, in den Playoffs.
Naja, der war 2016 verletzt. Das war das letzte Jahr, in dem die Raiders in die Playoffs gekommen sind. Unter Jack Del Rio. Also das war auch nicht John Gruden, sondern die Ära von John Gruden hatte relativ wenig Erfolge, muss man dann doch sagen.
Genau. Ja, also Upset-Potenzial sehe ich, ja, ein bisschen. Aber insgesamt machen mir die Bengals einfach zu viel Spaß. Und deswegen, so parteiisch bin ich, dann hoffe ich auch, dass wir die noch vielleicht ein oder vielleicht auch zwei oder vielleicht auch 3 Runden sehen.
Wow. Oha. Also ich sehe es ja so wie du. Also ich bin ja im Herzen, bin ich ja auch ein bengalische Tiger, Gruß an Materia. Also ich habe sie auf jeden Fall im Herzen, die Bengals. Und es ist wirklich schwierig, weil sie halt schon so ewig kein Spiel mehr in den Playoffs gewonnen haben. Marvin Lewis ist nicht mehr da und Andy Dalton ist auch nicht mehr da. Das gibt einem so ein bisschen
1991
Hoffnung.
1991 übrigens, ne?
Genau. Für unsere treuen Hörer. Da gab es noch keine SMS, habe ich letztens gelesen. Es wurde noch nie eine SMS. Es wurde noch nie eine SMS verschickt, die einen Sieg der Bengals in den Playoffs zum Inhalt hatte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Aber ich sehe es wie du. Ich glaube, da ist Upset-Potenzial, wenn man das überhaupt so nennen kann, für die Raiders durchaus drin. Und ich glaube, der größte Schlüssel oder das größte Problem für Cincinnati ist ja tatsächlich, dass die Raiders eine Defense sind, die relativ wenig blitzt und es in dem Spiel aber auch vielleicht gar nicht muss. Also wenn man sich das Spiel gegen die Chargers ansieht, da war ja gerade im letzten Viertel, gerade in der Verlängerung, gefühlt Max Crosby bei jedem Snap im Gesicht von Justin Herbert, der dann wirklich unfassbar gut gespielt hat und diverse vierte Versuche, 4. und 9, 4. und 10, verwandelt hat, um das Team noch im Spiel zu halten. Aber die Defense der Raiders gefällt mir in den letzten Wochen ziemlich gut. Die lassen auch nur knapp 20 Punkte im Schnitt zu über diese letzten 4 Wochen. Und die haben auf jeden Fall eine Chance, weil Ndakwe und Crosby gegen einen Quarterback, der so oft gesackt wurde in der NFL wie kein anderer, das könnte schon reichen, oder Max?
Ja, sehe ich ganz genauso. Wollte ich auch gerade noch mal ansprechen. Joe Burrow, klar, in den letzten 4 Spielen 11 Touchdowns, keine Interception, das darf man auch nicht vergessen. Und in den letzten 2 Spielen fast 1000 Yards geworfen, ja. Also ist gigantisch, was sie machen mit 8 Touchdowns in den letzten 2 Spielen. Und hat ja auch die höchste Completion-Rate mit über 70%, was wirklich gigantisch ist über eine gesamte Regular Season. Aber du hast es gerade angesprochen, das wäre auch mein Zeigefinger gewesen, eben diese 51 Sacks, die auf dem Papier stehen, und die kannst du auch nicht wegdiskutieren. Und gerade dieses Spiel gegen die Chargers, also ja, Justin Herbert hat den Ball perfekt immer noch beim vierten Versuch irgendwie weggemacht. Aber es gab also in jedem Standbild, was du als Trading Card vielleicht von Justin Herbert benutzen möchtest, gibt's ein Fotobomb von Max Crosby, der so 3 Zentimeter hinter ihm ist, ja. Also das ist, ja, das ist echt Wahnsinn, diese Pressures. Er hat ja 82 Pressures, zwar in Anführungsstrichen nur 8-6, aber der ist halt konstant da. Und das darf man einfach in dieser Situation überhaupt nicht vergessen und ignorieren. Fürs Quick Passing Game sollte das okay sein, aber für das mittlere und das lange Passing Game, da wird der um die Ecke kommen und da müssen sie sich wirklich was einfallen lassen. Da muss der Running Back mithelfen, da muss vielleicht der ein oder andere ihn, wir nennen das mal so ein bisschen, ihn noch chippen. Aber selbst das ist wirklich schwer und Max Crosby kommt da um die Ecke. Detti, hilf mir mal, ich glaube, Darius Finan, der hat sich verletzt gegen die Chargers, der ist glaube ich, raus, ne? Also Finan, das war dieser Nose-Tackle, der hat auch wirklich enorm, gerade auch gegen den Run. Auch bei vierten Versuchen, beim 4. und 1, hat auch ein Mega-Play gemacht gegen die Chargers. Ich glaube, der ist auf jeden Fall vom Feld gefahren.
Sah so aus, aber sie haben halt Jefferson auch noch, den kenne ich noch aus Seattle. Ist nicht besonders aufgefallen, sage ich jetzt mal, aber der hat auch so eine schöne Renaissance in Las Vegas jetzt erlebt. Übrigens genauso, weil wir Max Crosby angesprochen haben, auch einer der meist unterschätzten Defensive Ends in der Liga ist für mich Trey Hendrickson von den Bengals. Der kam als Free Agent aus New Orleans.
Ja.
Und da hatte ich mir damals gedacht, na ja, ob der das Geld wert ist, aber ist er tatsächlich. Und das ist halt auch ein Schlüssel, ob die Bengals Pressure machen können und ob die Raiders auf ihren heimlichen MVP Hunter Renfrow 10 Bälle werfen und 20 Targets er bekommt. Und das kann dann auch schon reichen, immer wieder das Feld runterzugehen. Guter
ja,
Mann,
Hunter groß, Renfrow. Ja, ich bin ganz großer Fan von Hunter. Ist ja auch Specialist, also Return Specialist, der wirklich super.
In dem sehe ich mich auch so vom Phänotyp physisch.
Ja,
das wäre so meine Position.
Ihr seid ist also, ne, also Gunner Detti, das auf jeden Fall, das Ganze, kannst du in einem Atemzug durchraten. Ne? Zay Jones macht auch ein gutes Spiel und Josh Jacobs ist auch irgendwie wieder aufgetaucht. Man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass er nach der letzten Saison irgendwie ein bisschen untergegangen ist, aber kommt auch wieder, hat glaube ich 125 Yards in 2 der letzten 3 Spielen gemacht. Und wir dürfen nicht vergessen, auch wenn er kein großer Faktor war im Spiel gegen die Chargers, Thailand Darren Waller. Und der kann so ein Spiel auch übernehmen, ja, für die Raiders und kann halt einfach auch mal eben 2 oder 3 Touchdowns machen und den Bengals wehtun.
Dies ist eine dringende Durchsage für Orakel Mario. Orakel Mario, bitte.
28-20 für die Bengals. Wieder OneScore.
Mega Max.
Ja, immer wenn man so hohe Ergebnisse erwartet, also gerade bei den Bengals, dann kommt wirklich so ein 17-14 raus. Ich sag 17-14 für die Bengals.
Ich befürchte das auch. Ich sage aber 31-28, weil ich will ja so tippen, wie ich es gerne hätte. Und das würde ich gerne sehen. Und
richtig.
Ich will kein 17-14 ja, sehen. Und wenn 17-14 ausgeht, befürchte ich, dass die Bengals verlieren.
Oh.
So, jetzt, Kutsche. Nailbite.
Ich bin auch bei den Bengals. Aber es wird selbstverständlich ein sehr enges Spiel. Bis zum Ende sehr knapp, was natürlich für uns als TV-Konsumenten ein Traum ist. Für mich geht es aus 27-25 für die Bengals.
Mhm.
Wir sind uns sehr einig. Ich glaube, das wird sich im Verlaufe des Icing the Kicker-Podcasts noch ändern. Und vor allem wird sich dieser Trend jetzt, denke ich, fortsetzen, weil wir haben noch 2 Spiele, die auf dem Papier auf jeden Fall einen klaren Favoriten haben. Mario, du wirst das jetzt bei Spiel 5, das wir besprechen, natürlich ganz anders sehen als wir. Und ich bin auch gespannt auf dein Pamphlet auf die Philadelphia Eagles jetzt. Also wir sind beim Spiel, beim Auftritt der Eagles, beim Titelverteidiger, bei den Tampa Bay Buccaneers mit Tom Brady, der mittlerweile zarte 44 ist und seine gefühlt beste Saison aller Zeiten spielt, der seinen 8. Super Bowl gewinnen kann. Warum, Mario, erklär es uns, warum wird er gleich in der ersten Runde, in der ersten Playoff-Runde von Philadelphia gestoppt?
Oh, jetzt musste ich fast eine Stunde auf diese Frage warten. Oder überhaupt Zeit. also muss man jetzt auch nicht drum herum reden, ne? Dass die Bucks hier klarer Favorit sind. Auf der anderen Seite fehlt denen dann jetzt mit Antonio Brown, ich glaube, das muss ich nicht nochmal ausführen.
Ist auch nicht gewünscht.
Ja, danke. Und Chris Godwin, da fehlen natürlich zwei Receiver, die letztes Jahr im Super Bowl keine zu kleine Rolle hatten. Oder auch allgemein im Passspiel der Bucks. Und dazu war die sonst eigentlich sehr solide Run-Defense der Bucks jetzt in letzter Zeit auch nicht immer ganz so sattelfest. Du hast mit Lavonte David, ist glaube ich noch ein großes Fragezeichen. Das betrifft ja auch viele Spieler bei den Bucks, die noch fehlen. Devin White ist im Laufspiel jetzt auch nicht der disziplinierteste Linebacker. Und das trifft dann natürlich auf die große Stärke der Eagles, ne? Die O-Line und das Laufspiel. Du hast mit Jalen Hurts einen sehr, sehr, sehr mobilen Quarterback, der sich im Passspiel verbessert hat, aber auch nicht erheblich, aber halt im Laufspiel ziemlich unberechenbar ist. Dazu hast du 4 Runningbacks, auf die du es aufteilen kannst. Da besteht die Möglichkeit für Philadelphia, das Spiel, sagen wir mal, in die Länge zu ziehen. Also ich sehe die Chance, wenn die Eagles so, sagen wir mal, zwischen 37 und 42 Minuten den Ball besitzen, dann sehe ich da schon die Möglichkeit, irgendwie die Bucks nervös zu machen. Aber das geht meiner Meinung nach nur über die Line und das Laufspiel. Dann ziehen die Eagles auch natürlich wieder in den Super Bowl ein und werden alles wieder gewinnen und dann wird alles toll.
Ich bin jetzt mal auf deiner Seite. Ich ziehe mir jetzt ein Eagles-Trikot virtuell über und sage, danke, warum ich dir vollkommen zustimme. Die Eagles sind die beste Run-Offense der Liga, hast du gesagt. Die Eagles haben 7 der letzten 10 Spiele gewonnen und dieser Season-Ending-Loss gegen die Cowboys war quasi so ein Giveaway, ja. Also das mit der B-Mannschaft.
Lass mich dir für die Hater kurz dazwischengrätschen, was ja auch stimmt. Sie haben halt kein einziges gutes Team geschlagen in dieser Saison, ne? Also das waren.
Nein, da kommen wir ja danach noch.
Das muss man schon erwähnen.
Dann kommen wir, Mario. Die Argumente für die Bucks, da haben wir genügend. Ich versuche jetzt noch da direkt anzuschließen und mit dir auf den Zug zu springen. Lavonte David ist fraglich. Die Bucks haben eigentlich eine Top 3 Lauf-Defense, das ist ein offenes Geheimnis, haben aber fast 5 Yards pro Lauf über die letzten 3 Spiele zugelassen und sind gegen mobile Quarterbacks wie zum Beispiel Josh Allen. In diesem Spiel, was ich angesprochen habe, das dann in die Overtime ging, hatte Josh Allen sehr viele Rushing Yards. Oder auch Taysom Hill sind also gegen mobile Quarterbacks anfällig. Und jetzt kommt's. Die Buccaneers lassen die zweitmeisten Catches von Running Backs zu in der ganzen NFL. Das sind 117 Stück. Also was mache ich? Ich mache RPOs, also diese Run-Pass-Option, lauf mit Jalen Hurts selbst oder lass ihn kurze Pässe auf die Running Backs werfen. Für mich so ein X-Faktor könnte Kenny Gainwell sein. Den hat man kaum gesehen in diesem Jahr, da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber das wäre so ein Typ, der dir mit 5 bis 10 Catches richtig wehtun kann. Und wenn Darius Slay gegen Mike Evans ein Sensationsspiel macht, dann bleibt eigentlich nur noch Tom Brady und Gronk. Das wird wahrscheinlich auch reichen, aber das wäre so das Best-Case-Szenario für Philly. Max, what say you? Ja, natürlich.
Also ich bin bei Mario. Also ich glaube, dass die einzige Chance, oder bei euch beiden muss ich ja jetzt sagen, ihr habt ja beide das Trikot gerade an, die einzige Chance für die Eagles ist Possession, ja, Ball Possession, die Uhr zu kontrollieren, in lange Drives hinzulegen und einfach die Offense der Buccaneers gar nicht so wenig wie möglich auf den Platz kommen zu lassen. Weil wenn die kommt, dann wird die abliefern, da bin ich mir relativ sicher. Und wenn du es aber die Anzahl der Drives der Buccaneers reduzieren kannst oder sie auch noch mehr unter Druck setzen kannst, dass sie abliefern müssen und zwar schnell abliefern müssen, dann hast du eine Chance. Allerdings muss man auch dazu sagen, ja, selbst wenn du viele Pässe auf die Running Backs zulässt, also es gibt ja immer dieses Bend-Don't-Break-Prinzip. Ich sehe das größte Problem halt bei Jalen Hurts, die tiefen Pässe, also die sind de facto, also korrigiert mich bitte, aber ich glaube, das da ist er einfach nicht besonders gut. So, was natürlich nicht nur an ihm liegt, worüber wir nicht drüber reden. Das heißt, der Fokus oder sag mal die strategische Ausrichtung der Defense kann sich viel mehr auf das konzentrieren, was die Stärke der Eagles ist. Und da kann es natürlich auch dazu kommen, dass dein Gameplan, wir wollen lange Drives und wir wollen 3 Yards hier und 5 Yards da und nochmal gerade beim 3. und 1 den First Down machen, vielleicht auch den 1. oder 4. Down ausspielen, kann natürlich auch daneben gehen, kann natürlich auch nicht klappen. Also ich glaube, dass die Buccaneers, die werden defensiv, besonders defensiv, heiß sein und die Offense, ja, wenn du sie nicht auf den Platz lässt, hast du eine Chance, aber wenn sie auf den Platz kommt, dann wird's klingeln.
Wenn ich euch so angucke, also es könnte hier jetzt auch wirklich eine Modeschau sein, so ein Laufsteg und so, deswegen würde ich euch jetzt einmal bitten, die Kleider zu wechseln und uns jetzt einmal zu erklären, warum denn die Tampa Bay Buccaneers eigentlich auch in den Playoffs stehen und Titelverteidiger sind und Tom Brady haben. Also was spricht denn eurer Meinung nach für die Buccaneers?
Also ich sag nur, eine Top 10 Offense und eine Top 10 Defense, was das Scoring betrifft. Und die Bucks haben 7 der letzten 8 Spiele gewonnen. Und Tom Brady hat noch eine Rechnung offen mit den Philadelphia Eagles. Genauso Nick wie Rob Gronkowski. Ich weiß aber trotzdem. Das, sowas vergisst man doch nicht, Mario. Das bleibt doch, der ja, Stachel stimmt. Sitzt doch tief. Und natürlich sind die klarer Favorit. Brauchen wir nicht drum rumreden.
Ja. Gut, Mario. Dann sag uns doch mal. Auch. Entschuldigung. Nee, weiter. Mach gerne weiter.
Nein, also. Zwangsläufig wird bei den Bucks gerade in den Playoffs die Combo Brady Gronk natürlich knallen und da tun sich die Eagles durchaus auch schwer, Tight Ends zu verteidigen. In dem Sinne, jetzt willst du wahrscheinlich einen Tipp von mir?
Ja, ich möchte wissen, in welcher Höhe die Eagles gegen die Tampa Bay Buccaneers deiner Meinung
nach. Also es ist völlig klar, dass ich jetzt auf die Eagles tippe, ist ja ganz klar. 24 zu 21 Philly. Let's go.
Let's go.
Fly, Eagles, fly. Ich sag 27.
Im Brady sprech, let's fucking go. Entschuldigung, dass ich das im Podcast gesagt habe.
Fucking, ich weiß nicht, ob man das sagen darf.
Alles gut.
Das schneiden wir alles raus. Das wird alles raus.
Können wir explicit. Wir haben das eh. Wir haben das eh, ist erlaubt.
Ich bitte darum. Ich sag 27, 24 für die Bucks. Aber ich glaube, die Eagles werden ein super Spiel machen. Und besser, als es ihnen viele zutrauen. Sagen wir es mal so.
Ja, ich sag 28-7 für die Buccaneers.
Eine Klasse.
Hashtag Nailbiter.
Also, ich glaube auch tatsächlich, die Erwartung außerhalb deines Kosmoses, Mario, sind ja nicht so groß an die Eagles. Aber ich würde da auch mit Detti reiten und sagen, dass sie ein besseres Spiel machen, als wir erwarten. Ich bin da aber auch eher bei Max. Also für mich kann das alles andere als ein klarer Sieg der Buccaneers gegen die Eagles. Also das wäre ja schon fast eine Sensation. Deswegen bin ich bei einem 30-10 für Tampa. Aber auch nur, weil die Buccaneers dann hinten raus auch schon ein bisschen Gas draus nehmen und das clever runterspielen. Das kann ja auch kein anderer besser als Tom Brady.
Ja, aber man darf nicht vergessen, wir haben so eine Wahnsinnssaison hinter uns, wo wir auch immer gesagt haben, ja, das ist ein Selbstgänger und das wird definitiv so werden und hin und her. Und wenn wir eins gelernt haben dieses Jahr, dann, dass hier in der Saison gar nichts sicher ist. Also das kann auch sich komplett drehen, das Blatt, und es kann hier auch eine absolute Sensation geben. Also das ist ja das Schöne, was wir auch angesprochen haben, an der Saison und an den Playoffs.
Das
und an der NFL an sich, also ja, das genau. Muss man auch mal sagen, die NFL ist eigentlich gar nicht tippbar und vorhersehbar, da passiert immer irgendwas Außergewöhnliches.
Das wäre die Überleitung des Todes zum letzten Spiel übrigens. Sehr gut, Max.
Überleitung des Todes, auch eigentlich eine klare Sache, Pittsburgh Steelers mit Ben Roethlisberger, der höchstwahrscheinlich nach 18 Jahren NFL in Rente geht. Eigentlich wurde schon davon ausgegangen, dass sein 249. Spiel vergangenes Wochenende das letzte für die Steelers war. Jetzt darf er auch noch sein 250. machen. Die Steelers gastieren bei den Kansas City Chiefs. Max, wird das denn jetzt wirklich das letzte Spiel von Big Ben?
Ja. Ich lasse das mal einfach so, einfach mal eine Antwort mit einem Wort im Raum stehen. Nein, also ich, das war wirklich gigant. Und die waren ja irgendwie gefühlt auch im letzten Spiel Raiders Chargers eigentlich schon draußen, wenn es nicht noch ein sehr dankbares Timeout gegeben hätte von Brandon Staley. Also das nehmen wir natürlich gerne mit. Das Timeout-Game wird in die Geschichte eingehen. Und die Steelers sind dadurch tatsächlich durch das letzte Field Goal der Raiders dann noch in die Playoffs gekommen, weil beim Unentschieden wären sie draußen gewesen. Jetzt sind sie drin als Number 7 Seed gegen die Nummer 2, den Kansas City Chiefs in Arrowhead. Das wird sehr, sehr laut werden. Und ich hätte gerne die Chargers gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich hätte gerne die Chargers gesehen, weil ich einfach die Offense ist natürlich sehr viel attraktiver. Also diese wirklich kurzen Pässe auf Najee Harris, die ewigen Handoffs, die vielen RPOs, die Wide Receiver Screens, die aber auch nicht so explodieren, dass man jetzt denkt, okay, alles klar, da wird großartig was passieren. Das wären wirklich wieder 2 Yards hier, 3 Yards da, ein Dumper auf den Running Back über die Mitte, ein Checkdown über die Mitte, und also wirklich eine Offense, die anstrengend ist, die wehtut, die wo man echt sagt, okay, oh, bitte, come on. Und da wird die Defense der Chiefs wird heiß sein. Die sind, die haben Probleme gehabt am Anfang der Saison, haben sich aber super gefangen und haben sich auch extrem heiß gemacht und heiß gespielt. Und da wird, glaube ich, auch einiges passieren auf der Seite, defensiven Seite der Chiefs. Aber worauf ich mich sehr freue, und das ist ganz klar, ist die Defense der Steelers und J. Watt. Also Das wird, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Duell werden, wenn er auf die Jagd geht auf Patrick Mahomes und ob er sozusagen seinen NFL-Regular-Season-Record von 22,5-6, ob er das in die Playoffs tragen kann und wie sich das auswirkt auf das Timing von Mahomes und, wie gesagt, auch auf den Erfolg der Chiefs-Offense.
Ja, kann er, glaube ich, nicht übertragen. Also ich bin da bei dir, das wird sein letzter Auftritt. Was man vielleicht zu den Chiefs noch sagen kann, das ist ja auch, das ist nicht mehr nur Spektakel. Und das finde ich, das zeichnet sie aus. Mahomes ist geduldiger geworden. Also das ist, ja, wenn man so will, ein bisschen kontrollierter. Können auch den Ball inzwischen sehr gut laufen, wenn sie wollen. Darunter leidet teilweise, wie ich gesagt habe, das Spektakel oder die Explosivität, vielleicht für den neutralen Zuschauer. Aber brauchen wir gar nicht drum herum reden. Also, dass die Chiefs hier überhaupt spielen müssen, in Anführungszeichen, das ist Joe Burrow zu verdanken, vor 2 Wochen. Sonst hätten sie ja den Number One Seed gehabt. Ist jetzt ein bisschen kurioserweise bei den Titans. Sprechen wir mit Sicherheit nächste Woche drüber. An alle Steelers-Fans, aber ich sehe keine einzige Möglichkeit, wie die dieses Spiel gewinnen wollen.
Ich sehe auch wenig, Mario, das muss ich sagen. Und ich habe wirklich lange überlegt, weil ich mir gedacht habe, okay, es muss doch Gründe für die Steelers geben. Und es sind mir echt wenig eingefallen. Der größte Grund wäre tatsächlich das, was Big Ben in einem Interview gestern gesagt hat. Wir müssten oder wir dürften eigentlich gar nicht hier sein und keiner erwartet das von uns. Also gehen wir ins Spiel und haben Spaß. So. Und wenn das Talent, was die Steelers ja immer noch haben, wenn da wirklich jeder absolut am Limit performt, TJ Watt, Cam Hayward, Akello Witherspoon war für mich so eine totale Überraschung auf Cornerback, den haben sie von der Straße geholt, weil ihn die Seahawks, glaube ich, gecuttet haben, hat super gespielt, auch letzte Woche gegen die Ravens, Minka Fitzpatrick, okay, also die Defense hat Talent und in der Offensive muss halt Najee Harris wieder so ein Spiel machen, wie er es dann gegen Ende der Saison auch gezeigt hat. Er ist zwar auch ein bisschen angeschlagen, aber schauen wir mal. Und die Chiefs Defense, da haben wir wieder diese Receptions, die Catches von gegnerischen Running Backs. Da sind sie auch nicht besonders gut. Also das könnte ein Mittel sein, was die Steelers ja sowieso gern spielen. Pässe auf ihre Running Backs und vor allem Najee Harris zu werfen. Pat Freiermuth muss ein X-Faktor sein. Und ansonsten, keine Ahnung, Deontay Johnson, Chase Claypool. Also auch in der Offense ist ja durchaus Talent vorhanden. Aber wie Mario schon gesagt hat, der größte Grund für die Chiefs ist halt diese Geschichte, dass Patrick Mahomes nicht mehr so viel riskiert wie zu Beginn der Saison. Und wenn sie das Spiel und geduldiger ist und wenn sie das Spiel gegen Cincinnati nicht verlieren, dann haben sie 10 Siege am Stück und gehen so in die Playoffs. Und das ist schon Das ist schon Pfund, das muss man schon sagen. Und die Steelers-Defense, das spricht auch noch leider gegen Pittsburgh, ist, glaube ich, die zweit- oder drittschlechteste Verteidigung gegen den Lauf, was aufgrund der Historie der Steelers überraschend ist. Aber die sind neben den Texans und den Chargers die einzige Defense, die 2000 Rushing Yards zugelassen haben. Also vielleicht wird es ein Clyde Edwards-Hilaire-Spiel. Mal sehen.
Ringfrei zu Tipprunde 6 in der ersten Ausgabe des Icing the Kicker Podcasts. Mario, wie geht denn dieses Spiel deiner Meinung nach aus?
35 zu 10, Kansas City.
Max.
Ja, das, ich hatte auch im ersten Moment gedacht, okay, 5 Touchdowns Chiefs. Also ich war auch bei 35. Aber ich drehe ein bisschen runter und sage 24 zu 6. 2 Field Goals schaffen die Steelers.
Ich bin natürlich wieder beim Außenseiter und sage, die wehren sich und keiner traut ihnen zu und es ist ihnen sowieso scheißegal. Und deswegen spielen sie auch besser als erwartet. Und ich sage 21-14 für die Chiefs. Vielleicht tun sich die Chiefs schwerer, als man denkt. Aber realistisch ist es eigentlich nicht.
Ja, auch hier sind wir uns einig. Aber ich glaube, das kann bei diesem Duell eigentlich auch nicht anders sein. Wir haben hier jetzt keinen Hardcore-Steelers-Fan dabei. Auch wenn ich jetzt so 2, 3 im Kopf habe, gerade an die ich denke, fühlt euch gegrüßt. Ich glaube auch, dass die Chiefs dieses Ding gewinnen, auch relativ deutlich. Ich sag 28-10. Da wird es, glaube ich, ähnlich sein wie bei den Buccaneers. So hinten raus nehmen dann die Chiefs auch ein bisschen den Fuß vom Gas und gucken, dass sich nicht noch irgendein Schlüsselspieler verletzt oder so, gehen nicht ganz so viel Risiko ein, weil das haben wir ja auch nicht vergessen bei den Steelers, ihr habt ihn ja schon angesprochen, bricht dann irgendwann TJ Watt durch und das kann dann auch mal richtig böse wehtun. Guckt ihr alle Spiele? Habt ihr euch das vorgenommen? Werdet ihr euch alle 6 Spiele am Wochenende live reintun oder macht ihr zum Beispiel bei diesem Steelers-Chiefs-Spiel dann mal eine Pause? Wie sieht das bei euch aus?
Also ich gucke alle, also definitiv. Eins muss ich ja, wie gesagt, kommentieren, das ist ja schon ziemlich spät, aber das wird schon eine super spannende Sache, da freue ich mich extrem drauf, aber ich muss mir alles angucken. Bei den Nachtspielen ist es manchmal ein bisschen härter, gerade wenn die dann ein bisschen zäh sind und 3 and out und die ganzen Unterbrechungen, da muss man schon ein bisschen kämpfen, aber ich habe eigentlich vor, alles zu gucken.
Also ich würde...
Ganz kurz, Mario, ja, weil das ist wichtig, sonst vergisst Max das. Er ist schon ein bisschen älter. Denk dran, ja, bei all diesem Football-Schauen aber auch deinen Weihnachtsbaum zu entsorgen. Nicht, dass du sagst, ach Mensch, will ich gar nicht.
Die Route.
Ich stelle ihn dir vor die Tür.
Entschuldige, Mario.
Ja, kein Problem. Ich glaube, dass ich mir das Chiefs-Spiel, so gerne ich die Chiefs mir anschaue, beziehungsweise Pat Mahomes, ich glaube, dann mache ich dann mal Pause, erhole mich und tanke Kraft für das Monday-Night-Game zwischen den Rams und den Cardinals.
Daddy, du ziehst durch.
Da habe ich,
wie wir es von dir gewohnt sind.
Da habe ich Schlüpfrigkeiten gegen Ende der Sendung. Wieso nicht? Monday-Night, ja, das ist sehr glücklich für mich, weil ich am Dienstag sogar frei habe. Das heißt, das wird sich nicht vermeiden lassen und die anderen, ja, wieso denn nicht? Das kann man doch durchaus so machen. Vor allen Dingen, um es mit Kurt Krömer zu sagen, mal sehen, was uns die Katze vor die Tür gelegt hat. Ich kann mich an wenig Wochenende erinnern, wo die Spiele so für mich so offen waren wie dieses Mal. Mit Ausnahme vielleicht der Steelers, aber die werden mich positiv überraschen.
Go Birds.
Ja, natürlich. Aber das wäre ja keine Überraschung. Mario, davon müssen wir ja ausgehen.
Mhm. Naja. Klar.
Icing the Kicker, der neue NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Das war Folge 1. Nächste Woche, Donnerstag, wird es die zweite Folge geben. Da schauen wir dann auf die 4 Divisional-Playoff-Duelle. Dort steigen dann auch die Packers und die Titans ein. Unterdessen, Max hat es gesagt, er kommentiert ein Spiel am Wochenende beim Game Pass. Da könnt ihr ihm lauschen. Folgt dem Kicker für alle Informationen rund um die NFL. Folgt auch gern der Footballerei für alles rund um die NFL. Es gibt von uns nicht nur diesen Podcast, sondern nahezu täglich eine frische Folge Podcast zu unterschiedlichen Themen. Jungs, mir hat das ganz viel Spaß gebracht. Wir haben uns zusammen aufs Eis gewagt und ich würde jetzt einfach behaupten, wir sind standfest geblieben, oder?
Auf jeden Fall. Also, der Trailer hat es zwar nicht ganz gezeigt, dass wir standfest auf dem Eis sind. Das sah großartig aus. Hat mir richtig gut gefallen. Ich habe herzlich gelacht. Aber absolut, ja. Ich meine, was gibt's Schöneres, als mit Freunden über Football zu reden?
Vor allem, es ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft und einer wunderbaren Geschäftsbeziehung. Ich werde zum Beispiel jetzt mit Mario im Anschluss, werden wir noch einen Podcast aufnehmen, der zum Thema hat, warum Patrick Wimmer von Arminia Bielefeld einer der Sleeper der Bundesliga-Rückrunde sein wird.
Aber da kommen wir mit einer Stunde nicht aus.
Wir müssen nur noch jemanden finden, der das hört. Aber wir haben es vor.
Ich sitze im Herzen Ostwestfalens, da gibt's genug.
Wenn euch gefällt, was wir hier machen, drückt gerne auf den Abonnieren-Knopf, vergibt Sterne an uns bei dem Podcast-Dealer eures Vertrauens. Das freut uns sehr. Gebt uns Feedback, wie es euch bislang gefällt über die sozialen Kanäle. Ich danke dir recht herzlich, Mario. Ich danke dir recht herzlich, Daddy. Ich danke dir recht herzlich, Max.
Wir brauchen viel Liebe.
Danke auch.
Wir brauchen viel Liebe.
Gebt
uns Liebe. Liebe.
Ganz viel Liebe auch an euch da draußen. Viel, viel Vergnügen am Wochenende zum Start der NFL-Playoffs. Und ihr wisst, das Allerwichtigste ist aber, bleibt gesund. Ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Ciao.
At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.